Sie hören den Kurier.
Die Schlagzeilen rund um AstraZeneca flachen einfach nicht ab. Am gestrigen Montagnachmittag stoppten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien quasi im Minutentakt die Impfung mit AstraZeneca. Der Grund? Neue Meldungen von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Das nationale Impfgremium in Österreich entschied sich jedoch dafür, den Impfstoff weiter einzusetzen. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Präsident der Gesellschaft für internistische Angiologie, Thomas Gary, darüber, wie es zu diesen Thrombosefällen kommen konnte, wie häufig diese auftreten und auf welche Symptome ihr achten solltet. Außerdem hört ihr von meiner Kurierkollegin Elisabeth Holzer, was mit nicht verimpften Dosen passiert, wie häufig derzeit Personen ihren Impftermin nicht wahrnehmen und ob man sich das Impfpräparat aussuchen kann. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Skepsis gegenüber dem Corona-Impfstoff AstraZeneca breitet sich blitzartig aus. Am gestrigen Montag war Deutschland das erste große EU-Land, das die Notbremse zog und die Impfung mit AstraZeneca vorübergehend aussetzte. Warum? Man folge einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Das sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Grund waren mehrere Fälle von Blutgerinnseln in Venen im Gehirn. Auch Frankreich, Italien und Spanien verkündeten vorerst einen Stopp von AstraZeneca. In Österreich hat das nationale Impfgremium am Montagabend entschieden, dass bei uns der Impfstoff, zumindest bis auf Weiteres, weiter eingesetzt wird. Denn der Nutzen würde überwiegen. Um darüber zu sprechen, wie es überhaupt zu den besagten Thrombosen kommen kann, warum wir von solchen Nebenwirkungen nur im Zusammenhang mit AstraZeneca hören und ob der Nutzen der Impfung wirklich überwiegt, bin ich jetzt mit dem Präsidenten der Gesellschaft für internistische Angiologie, Thomas Gary, verbunden. Herr Gary, die Impfung mit AstraZeneca wurde jetzt in einigen weiteren EU-Ländern, darunter etwa auch Deutschland, gestoppt, weil es nach der Impfung zu Thrombosen gekommen ist. Können Sie nochmal für alle Nicht-Medizinerinnen und Mediziner unter uns erklären, worum es sich dabei genau handelt und wie es dazu kommt?
Naja, Thrombose ist quasi ein Blutgerinnsel, also sprich ein Blutfropf, wenn man so will, der in einem Gefäß entsteht. In diesem Fall geht es um venöse Thrombosen, die eben, wenn sich Anteile lösen und in den Beinvenen sich befinden, Lungenembolien verursachen können, und Lungenembolien sind eben potenziell lebensbedrohliche Komplikationen. Es gibt verschiedene Risikofaktoren in der Normalbevölkerung, das wäre zum Beispiel eine Operation, eine Krebserkrankung, oder jetzt zum Beispiel auch die Mischung aus Pille, Übergewicht und Rauchen bei den Frauen. Das ist ein anerkannter Risikofaktor. Das lange Reisen ist momentan zur Corona-Zeit eher nicht möglich, aber prinzipiell auch ein möglicher Risikofaktor, die sogenannte Reisethrombose. Wenn man zum Beispiel viele Stunden im Auto sitzt oder im Flugzeug, dann können auch dadurch, dass man mit den Beinen keine Bewegung macht, hier Clotting-Phänomene, also Blutgerinnselchen, entstehen, die im schlimmsten Fall auch eine Lungenembolie verursachen können.
Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Faktoren, auch jetzt sage ich im normalen Leben außerhalb von dieser Impfung, die solche Thrombosen auslösen können.
Ich glaube, man muss die Impfung komplett abgrenzen von den klassischen Thrombose-Risikofaktoren. Ja, die Thrombosen oder Lungenembolien, die einzelnen, die man gesehen hat, auch in ganz Europa, die aufgetreten sind, sind wahrscheinlich in erster Linie immunologisch getriggert, also sprich über irgendeinen Antikörper, der hier eventuell entstehen könnte. Ob das durch die Impfung bedingt ist oder nicht, weiß man noch nicht, aber es ist zumindest in Diskussion in den Expertengremien derzeit, dass eben ein Antikörper entsteht, der eben circa 10 Tage nach der Impfung offensichtlich zu einer Quervernetzung der Blutplättchen führt, die dann Gerinnsel bilden können, eben Thrombosen bzw. Lungenembolien. Nur damit Sie eine Vorstellung haben von der Häufigkeit, in Deutschland gibt es jetzt schon ganz gute Daten, die haben das aufgearbeitet, und heute gibt es eine aktuelle Aussendung der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, der GTH, und die sagt, bei über 1,2 Millionen Geimpften sind jetzt 7 solcher Fälle aufgetreten. Ja, also das ist wirklich extrem selten. Ja, wir haben jetzt 3 Fälle in Österreich beschrieben, die eben auch schon bei, denke ich, über 100.000 Geimpften mit dieser Substanz aufgetreten sind. Wirklich selten, wenn man bedenkt, dass halt eine schwere Covid-Infektion, und vor dieser Infektion wollen wir einen Schutz anbieten mit der Impfung, Thromboseraten von 50%, 60% oder auch 70% hat, ja, hat man natürlich eigentlich mit der Impfung momentan derzeit nach aktuellem Stand des Wissens noch mehr Vorteile als Nachteile.
Das heißt, nur nochmal, um das konkret zu sagen, die Gefahr einer Thrombose bei einer Covid-Erkrankung ist deutlich höher als die Gefahr einer Thrombose durch die Impfung.
Exakt.
Jetzt haben Sie die Lungenembolien angesprochen. Deutschland hat gesagt, sie stoppen jetzt vor allem vorerst mal die Impfung mit AstraZeneca aufgrund der Blutgerinnsel im Gehirn, weil da jetzt doch Fälle aufgetreten sind, mit denen Sie nicht in dieser Anzahl gerechnet haben. Vielleicht können Sie da nochmal das zusammen in Relation stellen. Was ist da jetzt anders?
Ja, das Phänomen ist unterm Strich das Gleiche. Sie haben durch diesen Antikörper eine ausgeprägte Aktivierung des Gerinnungssystems. Das kommt zu Clotting-Phänomenen. Ja. Das kann jetzt durchaus im Kopf stattfinden, wo auch Venen sich befinden, weil die Patienten, die Sie ansprechen, in Deutschland hatten offensichtlich Kopfvenenthrombosen, wenn man so will, also sogenannte Sinusvenenthrombosen. Unsere Patientin in Österreich, die ich halt mitbetreuen durfte, beziehungsweise auch die anderen Patientinnen hatten vor allem Thrombosen im Bauchbereich und Beckenbereich. Ja. Also die typische Lokalisation, wie man sie vom Bein her kennt, eine kleine Thrombose, vielleicht ein Gipsbein bedingt etc., haben wir hier nicht. Wir haben wirklich eine Aktivierung des Gerinnungssystems mit dem Gerinnselbildung in unterschiedlichen Regionen, sei es im Kopf, sei es im Bauch, wo auch immer, spricht aber auf jeden Fall für diese ausgeprägte Aktivierung des Gerinnungssystems, von der wir derzeit ausgehen.
Aber jetzt hat eben Deutschland erst, wie es jetzt zu diesem Blutgerinnsel im Gehirn gekommen ist, die Impfung ausgesetzt. Warum davor noch nicht und jetzt schon?
Na, wir haben jetzt 7 Fälle auf 1,2 Millionen, das ist sehr selten. Also sprich, es kann durchaus sein, dass sie zuerst gar nicht aufgefallen sind oder nur als Einzelfälle aufgefallen sind, dass man vielleicht am Beginn keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Impfung festgestellt hat oder dargestellt hat. Und erst jetzt, dadurch, dass in Europa diese Einzelfälle häufen, weil wir reden ja wirklich nach wie vor von Einzelfällen, hat man daraus einen Zusammenhang konstruiert. Die GTH, also die Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, hat nach wie vor nichts geschrieben, dass sie die Impfung jetzt irgendwie verbieten wollen oder gegen die Impfung aussprechen. Das war letztendlich eine Entscheidung, denke ich, der deutschen Politik und wie sehr die jetzt sozusagen wissenschaftlich nachgezogen oder nachbeurteilt werden kann, darüber kann ich keine Auskunft geben. Wir als quasi Mediziner sehen unsere Pflicht derzeit die darin, dass wir die Patienten entsprechend therapieren, das alles minutiös melden. Da gibt es in Österreich die AGES, die all diese Informationen aufnimmt, bündelt und dann an die EMA, sprich in der europäischen Institution, weiterleitet. Und de facto wird dann die Entscheidung der EMA diejenige sein, die dann für uns bindend ist und relevant ist. Ja, weil die EMA sammelt aus ganz Europa die Daten, schaut sich das exakt durch, ja, und wird dann beurteilen, wie sehr man jetzt weiter vorgehen soll. Ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die 7 Fälle sind zwar Einzelfälle, aber doch häufig aufgetreten im Vergleich. Aber das heißt, Sie sagen trotzdem, man muss sich keine Sorgen machen, man braucht jetzt keine Angst vor der Impfung haben.
Ja, also das würde ich nach wie vor so sehen, ne? Weil wir haben jetzt 7 auf 1,2 Millionen und bei allen medizinischen Eingriffen, ganz egal, ob das ein Medikament ist, eine Impfung oder Operation, ja, denke ich, muss man immer den Vorteil und den Nachteil abwägen. Ja, wenn ich mir jetzt irgendeine Operation durchführen lasse, muss ich mir überlegen, ob, wenn da was schief geht, quasi nach wie vor der Vorteil eventuell dem Nachteil überwiegt. Und ich denke, bei der Impfung müssen wir es derzeit gleich sehen. Wir haben in Österreich relativ hohe Durchseuchung. Das heißt, die Chance, dass sich jemand, der ein Risikokandidat ist, zum Beispiel älterer Patient, der vielleicht noch übergewichtig ist und noch andere Risikofaktoren für einen schweren Verlauf mit sich bringt, die Chance, dass der jetzt durch eine Impfung einen größeren Schaden als Nutzen davon trägt, ist extrem gering. Ja, der wird, denke ich, jedenfalls von einer Impfung profitieren. Ja. Unterm Strich ist es immer Einzelfallentscheidung und jeder muss für sich die Entscheidung treffen, sein Umfeld, sein Leben, seine Risikofaktoren, denen er sich raussetzt. Ja, wenn man Krankenhausbediensteter ist und jeden Tag mit potenziellen Covid-Patienten zu tun hat, glaube ich nicht, dass eine gute Idee ist, sich nicht impfen zu lassen. Ja? Also da denke ich, wird man auf jeden Fall einen größeren Vorteil haben als einen Nutzen. Ja? Aber ich glaube, diese Entscheidung ist extrem individuell zu sehen und auch da wird man sich an den entsprechenden Empfehlungen der Gesellschaft orientieren müssen und die sagen momentan eigentlich schon, dass der Vorteil ganz klar dem Risiko überwiegt.
Sie haben vorher schon noch ganz kurz die Antibabypille angesprochen als eine Möglichkeit, die auch zu Thrombosen führen kann. Gerade im Internet kursiert jetzt ganz oft der Vergleich mit der Antibabypille und AstraZeneca. Kann hier so einfach ein Vergleich gezogen werden oder vergleicht man hier Äpfel mit Birnen?
Ja, ich glaube eher, man vergleicht Äpfel mit Birnen. Der Pathomechanismus bei der Pille ist ja auch der, dass wir in der Regel mehrere Faktoren haben, die zusammenwirken. Ja, also die Pille alleine macht in der Regel keine Thrombose. Man braucht einen Risikofaktor dazu, also wie zum Beispiel vielleicht eine lange Autofahrt, vielleicht eine Übergewichtigkeit, dann vielleicht noch eine milde Thrombose-Neigung, eine Faktor 5 Leitmutation, die 5-10% der Mitteleuropäer haben. Und die Mischung aus all diesen Dingen kann dann vielleicht, wenn noch eine Magen-Darm-Grippe dazukommt und ein starker Flüssigkeitsverlust und was auch immer, dann schon eine Thrombose triggern. Und dann zu sagen, das war jetzt eindeutig, die Pille ist natürlich vermessen. Ja. Mhm. Deswegen denke ich, kann man jetzt nicht sagen, Pille macht Thrombosen und Impfung Tetos, sondern das sind Thrombosen oder Blutgerinnungsprobleme, sind meist multifaktorelle Dinge, wo einfach ganz viele Faktoren zusammentreffen.
Mhm. Ja. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz auf Symptome zu sprechen. Gibt es da Anzeichen, auf die jetzt Personen, die die Impfung bekommen haben, achten sollten?
Ja, die Empfehlungen sind die, dass wenn circa nach einer Woche Beinschwellung, Atemnot etc. auftritt, ja, dass dann schon eine Abklärung hinsichtlich Thrombose der Lungenembolie durchgeführt werden kann. Also sei es jetzt Thrombose mit Ultraschall, Lungenembolie, da würde man einerseits auch ein Blutbild machen und eine Gerinnungsbestimmung, die sogenannten D-Dimere, und bei entsprechendem Verdacht eine Computertomographie, wo beides eben auch jetzt aktuell Empfehlungen dieser GTH, dieser Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, sind. Und der neuralgische Faktor ist eigentlich nicht 1-2 Tage nach der Impfung, weil dort treten klassischerweise grippale Symptome auf, also Fieber, Gelenkschmerzen etc. Die sind dann selbstlimitierend, die sind nach 1-2 Tagen weg, sondern der neuralgische Zeitpunkt scheint eher ca. 7-10 Tage nach der Impfung zu sein.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Wir hören von diesen Nebenwirkungen jetzt meist oder eigentlich immer im Zusammenhang mit dem Impfstoff AstraZeneca. Wie schaut es da bei den anderen Impfstoffen aus? Besteht da eigentlich das gleiche Risiko und wir hören es einfach nur nicht? Oder was sind da die Unterschiede?
Naja, es gibt jetzt schon auch beschriebene Thrombosefälle mit anderen Impfstoffen. Der Unterschied zu AstraZeneca ist der, dass sie hier dieses Phänomen dieser Blutplättchenarmut, dieser Thrombozytopenie nicht so beschrieben haben. Bei anderen Impfstoffen gibt es die Fälle, die publiziert sind, also die wissenschaftlich aufgearbeitet wurden, sind zum Beispiel Herrschaften, die Grippesymptome gehabt haben, gefiebert haben und eine Thrombose-Neigung haben, zu Hause im Bett gelegen sind und dann zum Beispiel eine kleine Beinvenenthrombose gekriegt haben. Ja, das ist so ein Fall, der vor wenigen Wochen beschrieben wurde aus Italien. Da erscheinen mir diese klassischen Faktoren wie eingeschränkte Mobilität, Fieber und Thrombose-Neigung gut zusammenzupassen zu einer kleinen Thrombose. Das Phänomen der Immunaktivierung mit Thrombozytopenie und ausgeprägten Thrombosen, sei es jetzt im Kopf oder auch im Bauchraum, so wie wir es hier bei der AstraZeneca-Impfung sehen, scheint also eher einem immunologischen Phänomen zu gehorchen und das haben wir in diesem Ausmaß bei den anderen Impfungen zumindest derzeit nicht beschrieben.
Kann das jetzt, kann da die Zusammensetzung vom Impfstoff AstraZeneca zukünftig vielleicht abgeändert werden, um das Risiko bei diesem Impfstoff auch zu minimieren?
Also da fehlt mir jetzt ein bisschen die Impfexpertise. Ich bin quasi Gefäßmediziner und zuständig für Thrombosen, Lungenembolien oder andere Gefäßprobleme. Wie sehr man jetzt einen Impfstoff, der schon marktreif ist, komplett übermodeln kann, um ihn anders noch einmal zur Marktreife zu bringen, kann ich schwer sagen. Ich denke, wenn man wirklich relevante Änderungen des Impfstoffs machen will, wird man wieder die gesamten Zulassungsstudien durchlaufen und das ist dann wieder ein anderes Kapitel.
Laut dem Gefäßspezialisten ist das Thromboserisiko bei einer Corona-Erkrankung also deutlich höher als bei der Impfung. Wichtig war ihm noch zu betonen, dass seine Einschätzungen auf der derzeitigen Datenlage basieren und dass es sein kann, dass wir in 1-2 Wochen wieder neue Informationen haben. Aber dass sich in dieser Corona-Pandemie alles sehr schnell ändern kann, haben wir im letzten Jahr bereits des Öfteren zu hören, sehen und spüren bekommen. Und auch wenn viele Expertinnen und Experten den Benefit der Impfung immer wieder betonen, ist das Vertrauen der Bevölkerung in AstraZeneca deutlich angeknackst. Aber was passiert eigentlich mit den Impfdosen, wenn der Impftermin nicht wahrgenommen wird? Und wie häufig sagen derzeit wirklich Leute ihren Termin ab? Die Antworten auf diese Fragen gibt mir jetzt Elisabeth Holzer, Kurier-Chronik-Redakteurin in der Steiermark. Elisabeth, es ist ja jetzt doch immer wieder häufiger zu hören, dass Leute den Impftermin nicht wahrnehmen oder absagen. Aber wie häufig passiert es denn wirklich, dass Menschen den Impftermin nicht wahrnehmen?
Nun ja, es ist so, ich habe bei einigen Impfkoordinatoren in den Bundesländern nachgefragt. Es ist so, es kommt vereinzelt zu Abmeldungen, berichten Sie, aber es sei nicht die große Masse. Ich kann dir ein Beispiel aus der Steiermark nennen. Da sind am kommenden Wochenende 17.000 Lehrerinnen und Lehrer vorgesehen für AstraZeneca-Impfungen. 300 haben sich bis jetzt abgemeldet. Und Ähnliches kommt auch aus anderen Bundesländern. Es gibt immer wieder Nachfragen, aber zu Abmeldungen kommt es bisher noch nicht in der großen Masse, sodass es auffällig wäre.
Jetzt fragen sich natürlich trotzdem viele von uns, was passiert denn dann mit den nicht verimpften Dosen? Auch wenn es jetzt noch nicht bei so vielen Leuten der Fall ist, aber doch ja schon bei einigen. Was passiert dann mit diesen Impfdosen?
Ja, das ist relativ leicht zu beantworten, sagen die Experten und die Impfkoordinatoren. AstraZeneca kann man ja recht gut aufbewahren und diese Dosen, die nicht gebraucht werden, werden einfach aufgehoben, gekühlt und für die nächsten Impfwilligen und Impftranchen dann einfach verwendet. Also da geht nichts verloren, sagen die Koordinatoren.
Okay, das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass da vielleicht doch die ein oder andere Impfdosis weggeschmissen wird.
Nein, also jedenfalls nicht bei AstraZeneca, weil man das ja doch sehr gut aufbewahren kann. Die landen dann in der Kühlung und werden dann bei der nächsten Tranche verimpft.
Jetzt fragen auch immer wieder Leute nach, ob es doch die Möglichkeit gäbe, dass sie sich den Impfstoff aussuchen können. Gibt es da irgendwie diese Möglichkeit?
Also diese Fragen kommen, das haben mir auch die Impfkoordinatoren bestätigt. Und in den letzten Tagen sehr verstärkt, als AstraZeneca eben sehr in den Schlagzeilen und den Medien war. Da wurde eben in den Hotlines gefragt, na, ich hätte gern den oder den Impfstoff, jedenfalls nicht AstraZeneca, aber nein, so sagen die Impfkoordinatoren, das geht nicht. Man kann sich den Impfstoff in Österreich nicht aussuchen, weil er derzeit Mangelware ist und es ist leider so, das nehmen, was man kriegt.
Das heißt, auch wenn ich den Impftermin nicht wahrnehme und nach hinten gereiht werde, kann es durchaus sein, dass ich dann wieder einen Termin mit AstraZeneca bekomme.
Richtig, das kann passieren. Also ich würde mich nicht darauf verlassen und spekulieren anfangen. Ich nehme jetzt den Termin zum Beispiel nicht mit AstraZeneca und hoffe darauf, dass ich in 3 Wochen Pfizer kriege. Das wird es, glaube ich, nicht spielen.
Dann alles klar, Elisabeth. Vielen Dank für deine Auskunft.
Ja, danke.
Kurz nach der Aufzeichnung der heutigen Interviews meldete die APA, dass das Burgenland die Impfung mit AstraZeneca für die nächsten 2 Wochen aussetzt. Laut ORF sagt Landesrat Leonhard Schneemann von der SPÖ Folgendes dazu. In den nächsten 2 Wochen haben wir genügend andere Impfstoffe im Burgenland zur Verfügung. Es ist uns ja angekündigt worden, dass die Bundesregierung die Länder diese Woche darüber informiert, ob AstraZeneca weiter verimpft werden darf oder soll. Wir werden uns, wie in der Vergangenheit auch, an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums halten und ich hoffe, wir werden hier bald Klarheit bekommen. So Schneemann. Laut einem Sprecher des Landesrates soll es sich dabei aber nicht um ein aktives Aussetzen handeln, sondern der Impfplan sehe das so vor, weil im Burgenland derzeit der Impfstoff AstraZeneca gar nicht auf Lager liegt. Vom Burgenland kommen wir heute zum Abschluss noch kurz nach Tirol. Denn von dort aus machte sich am 6. März, also genau vor 10 Tagen, ein Reisebus auf den Weg zu einer Corona-Demo nach Wien. Ausgangspunkt für die Fahrt war Arzl im Pitztal und genau dort schießen jetzt nach 10 Tagen die Corona-Fälle in die Höhe. Der grüne Klubobmann im Landtag, Gebi Meyer, geht davon aus, dass die hohe Anzahl an Corona-Fällen mit der Busreise zusammenhängen. Er twittert: Ein herzliches Grüßeng an die Demotouristen vom 6.3., denen wir im Tiroler Oberland jetzt einen Corona-Cluster zu verdanken haben. Gute Besserung trotzdem, aber schon echt mühsam. Nächstes Mal Maske tragen. Für den Organisator der Reise, Busunternehmer Andreas Turner, ist ein Zusammenhang nicht belegt, wie er gegenüber Ö1 erklärt. Der Busunternehmer selbst hat zu der Demo-Busfahrt auch ein Video auf seinen Social-Media-Kanal hochgeladen. Und das, was ihr da im Hintergrund hört, sind übrigens die dicht aneinander gedrängten Menschen im Bus, die ohne Sicherheitsabstand und Maske feuchtfröhlich vor sich her singen. Wie ihr wisst, ist diese Busfahrt nicht der erste Grund, warum im Zusammenhang mit Corona ein bisschen genauer nach Tirol geblickt wird. Stichwort Ischgl. Die Corona-Causa rund um den Tiroler Skiort Ischgl hat jetzt auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann aufgegriffen und einen eigenen Song im Après-Ski-Stil geschrieben. Der Song heißt Ischgl-Fieber und klingt so.
Wir haben wieder Ischgl-Fieber, uns ist alles scheißegal. Immer wieder Ischgl-Fieber, schwarze Piste im Spital.
Damit war es das jetzt für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzin gekümmert. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.